Ja, guten Morgen. Vom Gott wieder zurück zum Bodenpersonal. Hier bin ich. Schöne Grüße aus dem schönen Landshut. Schön, dass es ihr auch hier gut habt. Ich habe mich letztes Mal, glaube ich, schon ein bisschen länger vorgestellt. Diesmal mache ich es kurz. Beruflich verfolge ich Sünder. Ich arbeite beim Finanzamt im Bereich Buß- und Strafrecht. Privat versuche ich Ihnen eher die Gnade etwas näher zu bringen. Das mache ich auch gelegentlich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, auch den Mitteln der Poesie. Wer dazu schon, habt ihr schon ein bisschen was mitgekriegt, wer dazu mehr sehen will, draußen ist noch ein Büchertisch mit Sachen von mir. Und ansonsten versuche ich es natürlich auch manchmal sehr direkt, zum Beispiel, indem ich predige. Habt ihr, als ihr heute hier reingekommen, habt ihr eure Fantasie mitgebracht? Ich hoffe es. Wenn ihr sie mitgebracht habt, dann würde ich ganz gerne davon Gebrauch machen. Stellt euch vor, ihr habt während meiner Predigt einen Eindruck, ja gar eine Vision. Ihr habt den Eindruck, dass ihr das mit dem Predigen auch selber ganz gut hinkriegen würdet. Vielleicht besser als ich. Und die Vision, dass auch ihr mal anderen was zu sagen hättet. So von vorne, wo selten jemand direkt widerspricht, besonders jetzt, wo jeder auch so einen Maulkorb davor trägt, ne? Das ist ja durchaus im richtigen Leben eine ganz gängige Version. Mal anderen was sagen können und sie hören zu. Überhaupt haben ja gar nicht mal so wenige Berufungen so angefangen, dass da jemand den Eindruck hatte, ich glaube, das kann ich auch. Oder sogar, ich glaube, das kann ich besser. Und vielleicht ist es ja gut, dass nicht all unsere Prediger Billy Graham Niveau haben, damit nicht jedermann in Ehrfurcht erstarrt und denkt, so krieg ich das nie hin. Sondern wenigstens ein paar meinen, ich glaube, da muss ich wohl besser selber ran. Und manche von euch haben ja vielleicht auch schon ein bisschen Predigtpraxis. Letztlich predigt ja jeder ab und zu. Eltern predigen ihren Kindern, Frauen predigen ihren Ehemännern und Ehemänner wissen sowieso alles besser. Also stell dir vor, du predigst statt deine eigenen 10 Gebote mal zur Abwechslung die Gottes und machst dabei dann die Erfahrung, dass das dann doch ein bisschen anspruchsvoller ist, als du dachtest, als du dir von mir dazu verführt vorgestellt hast. Denn Menschen sind, geben wir es zu, ein schwieriges Publikum. Der sorgfältig ausgearbeitete Witz, ein Blindgänger. Das Predigtbeispiel kapiert keiner. Beim zweiten Versuch gucken schon einige komisch, zumindest sofern sie am Sonntagmorgen nach dem Samstagspätfilm die Augen aufkriegen. Überhaupt, die eine Hälfte deiner Zuhörer hechelt deinen mühsam angelesenen Gedanken hinterher, ohne dich je einzuholen. Die andere Hälfte tut gähnend so, als würde alles, was du auftischt, schon ganz bekannt sein. Das kennen sie schon aus dem FF. Naja, und vielleicht ist das ja auch so. Zumindest habe ich gehört, dass das gelegentlich vorkommen kann, dass man selber gar nicht so originell ist, wie man sich immer denkt. Gut, ich glaube, bei euch kann ich mich nicht beschweren. Ihr habt mich zum zweiten Mal eingeladen. Hier sind offensichtlich alle sehr höflich und geben sich Mühe zuzuhören. Und tun zumindest so, als seien sie einigermaßen angetan vom Gesagten, zumindest bis sie im Auto nochmal dann gründlich drüber nachdenken. So nett sind ja nicht immer alle. Ich habe schon erlebt, dass wegen einer Predigt von mir wutentbrannt einige den Gottesdienst verlassen haben. Wie gesagt, nicht immer halten dich alle für ein Gottesgeschenk an ihre Ohren. Vielleicht solltest du darum als Anfänger trotz aller Begeisterung zuerst mal Predigen für Dummies lesen und mit einem leichteren Publikum üben. Antonius von Padua, so wird uns berichtet, hat den Fischen gepredigt. Na, vielleicht hast du ja zumindest ein Aquarium zu Hause. Da können deine Zuhörer wenigstens nicht allzu weit wegschwimmen. Franz von Assisi hat einem Wolf gepredigt. Wölfe gibt es ja auch bei uns jetzt wieder. Das wäre also eine Möglichkeit. Nicht so dein Ding? Du hast Angst, dass nicht nur deine Predigt, sondern auch der Rest von dir von seiner Kritik zerrissen wird? Tja, kann ich verstehen. Ich hätte auch ganz gerne ein bisschen Gitter dazwischen. Auch ich würde nicht gern als Schaf ungeschützt den Wölfen predigen. Na gut, der gute alte Franz hat auch den Vögeln geistliche Vorträge gehalten. Die loben ja bekanntlich etwas häufiger, auch sind sie leicht zu finden. Bei mir kacken sie zum Beispiel täglich auf die Terrasse. Da hat alles Predigen bislang nichts genützt. Und wenn ich sie langweile, dann fliegen sie weg. Vielleicht also auch nicht so ganz geeignet als Einsteigermodell. Dann probier's doch zuerst mal mit einer Pflanze. Daran ist gar nichts Verwerfliches, hat sogar gute Tradition. Von dem bekannten kanadischen Prediger Oswald Chambers wird erzählt, dass er in die Wälder ging, um dort den Bäumen zu predigen. So als Übungsfeld. Ähnlich übte auch am Anfang seiner Berufung der junge Billy Graham. Wenn ihm in den Sümpfen die Vögel und Alligatoren nicht mehr zuhören wollten, dann sprach er zu den Zypressen. Die konnten nicht weglaufen. Wie viele Zypressen sich davon bekehrt haben, ist nicht bekannt, aber wenigstens hat er es versucht. Gut, ich schicke dich jetzt mit deiner Fantasie nicht in die Sümpfe, sondern in die Wüste. Stell dir vor, du predigst einem Dorngestrüpp. Vielleicht einem Rubus Sanctus, einem heiligen Brombeerstrauch, wie er im Katharinenkloster am Sinai steht. Und glaub mir, so ein Dornbusch hat eine Predigt bitter nötig. Stachelig, widerborstig, abweisend in seinem Wesen, kein sonderlich gebe- oder gebetfreudiger, sich unter Früchten biegender Obstbaum, der gern ein bisschen Nachtisch in deine Hände fallen lässt, höchstens ein paar grüne Brombeeren, die du ihm mit ramponierten Fingern abbringen musst. Ist ja fast noch schlimmer als ein Feigenbaum ohne Frucht. Feigenbäume kratzen wenigstens nicht. Nicht nur in der Landwirtschaft, auch in der Bibel kommen Dorngewächse selten gut weg. Dornen und Disteln gelten als der Fluch des Landes. Im Gleichnis vom Ackerfeld ersticken Dornen die gute Saat, ähnlich wie die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden das geistliche Leben ersticken. Und dass Jesus zum Spott eine Dornenkrone erlitt, hat zur Popularität von Dorngewächsen auch nicht eben beigetragen. Also, dem Dornbusch die Leviten lesen, oder mit Feuer und Schwefel drohen, oder mit der Hacke, damit er sich abkehrt von seinem stacheligen Wesen. Nun bist du ja nicht so blöd, wie ich aussehe, und von daher weißt du, mit wenigen Ausnahmen bringen es Droh- und Strafpredigten heutzutage nicht mehr, wenn sie es denn je gebracht haben. Und darum denkst du dir, nein, das mache ich anders, botanisch-psychologisch geschickter. Ich werde den Dornbusch lehren, dass ein Dornbusch zu sein keinen Sinn hat, dass es etwas Besseres gibt als stachelige Einsamkeit. Und weil du deine Bibel kennst, liest du dem Dornbusch aus Psalm 1 vor. Darin wird der gottgefällige Rechtschaffene verglichen mit einem Baum, der deutlich mehr hermacht als ein Brombeergestrüpp. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Psalm 1, Vers 3. Und du denkst dir, ja, ja, genau so bringe ich ihm das Evangelium nahe. Weck in ihm die Sehnsucht, sich zu ändern, dass auch er teilhaftig werden kann an der Gnade. Amen, Halleluja. Kommt dir das bekannt vor? Bist du auf die Art auch schon angepredigt worden? Oder hast andere angepredigt? Ändere dich, kehr um von deinen bösen Wegen, und dann werden dir ganz tolle geistliche Vorbilder vor Augen gestellt, die so sind wie die Bäume an Wasserbächen, Pauluszedern, Luthereichen, Graham-Zypressen. Das Problem ist bloß, du hast keine Ahnung, wie du dich von einem knorrigen Dornbusch in einen saftstrotzenden Baum des Lebens verwandeln kannst. Denn genau das ist das Dornbusch-Problem. Der Dornbusch ist, was er ist, auch wenn er ganz gerne anders wäre. Also nehmen wir mal an, der Dornbusch, dem du predigst, hätte Ohren, um zu hören, und ein Gehirn, das versteht, wovon du redest. Wie würde er reagieren? Vermutlich so ähnlich wie wir manchmal, wenn ein Prediger von Dingen spricht, die weit, weit jenseits unserer Erfahrungswelt liegen. Vom siegreichen Glaubensleben inmitten unserer täglichen Niederlagen, vom Anspruch auf göttliche Heilung angesichts echt harter Leidenswege. Seien wir doch mal ehrlich. Glaube mag Berge versetzen, aber Wurzeln aus dem Wüstenboden ziehen ist trotzdem nicht einfach. Wer Hartes erlebt hat, ist irgendwann damit verwachsen. Vielleicht würde darum der Busch eher grantelnd vor sich hin murmeln. Was faselt der da? Um mich herum nichts als Wüste, von wegen Wasserbäche. Schön wär's. Frucht bringen, ja gern, aber wie? Ich bin hier am Verdorren. Wo sieht dieser Quatscher denn immer grüne Blätter? Halluziniert der? Ich musste mir doch Stacheln zulegen, damit mich die vorübergehenden Ziegen und Schafe nicht völlig niedernagen. Die sind mein Schutzwall. Alle meine Abwehrkräfte sind aufs Überleben konzentriert. Das mit dem Baum am Wasser klingt gut, ja, schön, wenn du einen Traum hast. Aber was soll ich in meiner kargen Realität damit anfangen? Ja, ich denke, wir könnten ihn ganz gut verstehen, den ungeselligen Gesellen. Denn nicht selten fühlen auch wir uns wie Dornbüsche mit Ohren und Gehirn, auch wenn die Vernunft vielleicht nur eine Minderheitsregierung darstellt in unseren Köpfen. Und auch wir kennen Wüstensituationen, in denen uns der Glaube versickert und die Hoffnung versiegt. Von wegen Ströme lebendigen Wassers. In der Regel sind wir dann schon froh, überhaupt froh schon ein bisschen, wenn wir sonntags ein wenig Feuchtigkeit aus dem Abendmahlskelch lecken können, damit uns die Seele nicht völlig verdorrt. Gut, vielleicht ist es auch der Kaffee nach dem Gottesdienst und ein nettes Gespräch, das uns wieder ein bisschen aufrichtet. Oder wir lutschen unter der Woche ein bisschen an den Losungen herum. Und wenn es ab und zu tatsächlich mal ein bisschen Gnade regnet, dann saugen wir auf, was irgend geht. Wie ein Alkoholiker das erste Bier des Tages. Denn die Erfahrung hat ja uns gelehrt, dass alles Schöne allzu schnell wieder verdunstet. Deshalb trinken die einen gierig, als ob es kein Morgen gäbe, und die anderen versuchen, sich jede Gnade Gottes so einzuteilen, dass es bis zum Grab reicht. Aber allen gleich ist die Angst, zu kurz zu kommen. Und wenn dann jemand von der Fülle des Segens spricht, dann denken wir in unseren trockenen Zeiten höchstens, schön für dich. Dein geistliches Leben muss sich in einem Paralleluniversum abspielen, zu dem ich keine Eintrittskarten habe. Tja, toll ist es nicht, so ein Dornbuschleben. Manche von uns kämpfen hart um ihren geistlichen Stand, bohren ihre Wurzeln in die Tiefe, so gut es geht, für ein bisschen Liebe und Anerkennung. Nur um immer wieder auf Sand zu stoßen. Viel Sand und wenig Wasser. Manche träumen vom Regen. Aber Regenzeiten in der Wüste sind selten. Dafür die Tage häufig, wo die Sonne unbarmherzig herabbrennt. Aber als Dornbusch kriegt man ja nicht einfach so hitzefrei. Wer so merkt, es sei leicht, einem Dornbusch zu predigen, der merkt schnell, auch das ist nichts für Anfänger. Und Psalm 1 vielleicht auch nicht unbedingt der geeignetste Einstieg. Deswegen möchte ich euch stattdessen einen anderen Text vorlesen, der steht in 2. Mose. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. 2. Mose 3,1 fortfolgende. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Und er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das ist doch mal eine krasse Dornbusch-Geschichte, ein echter Klassiker, auch auf der Leinwand. Selbst wenn die Bibel nicht von einem Hollywood-Drehbuchautor geschrieben wurde, hat sie doch Hollywood oft verfilmt, einschließlich dieser Berufungsszene, und zwar mit berühmten Schauspielern wie Charlton Heston und Christian Bale, allerdings beide nicht in der Rolle des Dornbuschs. Denn wer will schon der Dornbusch sein? Nicht nur in Bibelverfilmungen, auch in der Geschichte seines Lebens will jeder lieber der Held sein, also Mose, oder? Möchte hier wirklich jemand mit Mose tauschen? Flüchtiger Verbrecher sein, Ziegenhirte im Ödland, dann von etlichen für bekloppt erachtet, weil er die Stimme Gottes hört, vom eigenen Volk nur höchst widerstrebend anerkannt, Lieblingsfeind eines höchst trickreichen und trotzigen Pharaos, 40 Jahre unterwegs durch die Wüste, dabei immer wieder in Konflikten, wenn andere was gegen Migranten hatten, meistens gerade mal eben noch so gerettet durch göttliche Intervention. Und dann, nachdem er Jahrzehnte ein ständig nörgelndes Volk ertragen hat, dann kommt er noch nicht mal rein ins gelobte Land. Echt? Du willst Mose sein? Anführer von ein paar tausend genervten Männern, Frauen und Kindern? Nicht vielleicht doch lieber nur genervte Mutter von zweien oder dreien, die dich auf die nächste Palme treiben? Verglichen damit, die Israeliten von Ägypten nach Kanaan zu führen, ist deine Kinder morgens zur Schule zu bringen ein Kinderspiel. Sind wir bald da, ist da noch die harmloseste der Fragen, wenn man Moses spielt. Also doch nicht Moses. Gibt aber nicht so viele andere Rollen in der Geschichte. Wärst du lieber ein Schaf oder eine Ziege aus der Herde? Mag ja sein. Manche möchten ja am liebsten einfach in der Herde mitlaufen. Ab und zu ein bisschen Bäh machen, wenn ihnen was nicht gefällt. Und ansonsten alle Probleme an den Hirten abwälzen. Wo gibt's frisches Wasser? Hirtenproblem. Wo finden wir grüne Auen? Hirtenproblem. Der Pastor wird schon richten oder die Gemeindeleitung. Wenn der Bibel genauer liest, merkt schnell, Jesus sucht nicht nur Mitläufer. Er hat uns deswegen mit Schafen verglichen, weil er der gute Hirte ist, der sich kümmert, nicht weil er uns Denken und Verantwortung abspricht. Na egal. Vielleicht ist die Moses-Rolle zu stressig und die Schafrolle manchmal etwas zu passiv verinnerlicht, aber eines will garantiert keiner in dieser Geschichte sein. Der Dornbusch. Seltsam eigentlich. Er ist nämlich der, der hier am besten wegkommt. Gott nimmt Wohnung in ihm. Gott spricht durch ihn. Das ist doch jetzt mal eine Wendung. Der kratzige, knorrige Dornbusch, dem wir bestenfalls eine ändere dich Predigt angedeihen ließen, dem wir seine Verwurzelung im vergänglichen Sand, seine Kratzbürstigkeit vorhalten würden, genau der wird von Gott erwählt, Moses eine Predigt zu halten. Er kriegt eine Rolle zugewiesen, die sonst eher Propheten vorbehalten ist oder Engeln. Gott hat Moses einiges zu sagen, aber statt Wetterleuchten auf dem Horeb gibt es ein bisschen Flackern in einem Dornbusch. War das Budget für Spezialeffekte begrenzt? Ich glaube nicht. Aber durch die Erwählung eines Dornbuschs sagt er uns allen: Mir ist nichts und niemand zu gering, als dass ich nicht zu ihm oder durch ihn sprechen könnte. Wisst ihr, wo ich mir die Frechheit hernehme, hier oben zu predigen? Nicht, weil mein geistliches Leben so toll ist. Nicht, weil meine Sünden besser sind als eure Sünden. Und nicht nur, weil ich mich in einem Anflug von Unbedacht in euren Predigtplan habe eintragen lassen, sondern, so meine ich, weil da gelegentlich etwas flackert in den Zweigen meiner Gedanken, mir etwas auf der Seele brennt und auf der Zunge, das an die frische Luft muss, sodass ich den Eindruck gewinne, Gott redet doch noch mit mir, obwohl ich mal wieder lange, lange angeschwiegen habe. Und solange ihr nicht widersprecht, wage ich zu glauben, dass er auch hier heute Morgen etwas zu sagen hat, das nicht nur mich alleine betrifft. Ein Heide fragte einmal Rabbi Joshua ben Karecha, warum wählte Gott einen Dornbusch, um mit Moses zu reden? Der Rabbi antwortete, hätte er einen Johannesbrotbaum oder einen Maulbeerbaum gewählt, so würdest du ja die gleiche Frage gestellt haben. Doch es ist unmöglich, dich ohne eine Antwort fortgehen zu lassen. Daher sage ich dir, dass Gott den ärmlichen und kleinen Dornbusch gewählt hat, um dich zu belehren, dass es auf Erden keinen Platz gibt, an dem Gott nicht anwesend ist. Noch nicht einmal einen Dornbusch. Gott ist anwesend, auch in den Dornen deines Lebens. Was für eine Ansage und was für eine Aussage. Du magst dein geistliches Leben als Wüste empfinden. Du magst deinen Glauben als verdorrt empfinden. Und vielleicht hast du darin noch nie was Brennen gespürt außer Durst, aber Gott ist dir trotzdem nah. So nah wie da, als er sich Mose offenbarte. Nah als Gott derer, die begleitet durch ihre Leben. So nah will er auch dir sein. So nah ist er dir. Der, der war und ist und sein wird, der ist auch in deiner Existenz. Ihm bist du nicht so gering, dass er in dir Wohnung nimmt. Jesus lud sich selber bei Zachäus ein, dem verrufenen Zöllner. Er war ihm nicht zu gering. Es mag sein, dass andere dich schräg finden, seltsam, stachlig. Gott hält das nicht ab. Du musst nicht erst ein Obstbaum im Garten Eden werden, damit Gott dich gnädig anschaut. Wie der begnadete Sünder Brennan Manning zu sagen pflegte, Gott liebt dich bedingungslos, so wie du bist, nicht so wie du sein solltest, denn niemand ist so, wie er sein sollte. Diese Botschaft hat Brennan Manning 50 Jahre lang gepredigt, bis zu seinem Tod, und hat damit andere gestärkt, obwohl er sich manchmal schwer tat, sie für sich selber zu glauben, weil er in seiner Berufung als Mönch versagt hatte, weil er seine Ehe in den Sand setzte, weil er immer und immer wieder Rückfälle in den Alkoholismus erlitt. Und trotzdem gebrauchte ihn Gott. Er war einer, der wusste, dass Gott auch im Dornbusch Wohnung nimmt. Die Flamme Gottes war in ihm und sie hat ihn nicht vernichtet, sondern sie hat ihn geheiligt, immer und immer und immer wieder. Gott gebraucht auch die Unvollkommenen. Es gibt ja keine anderen. Dieselbe Zunge, die dich heute segnet, hat vielleicht gestern beim Autofahren geflucht. Dasselbe Gesicht, das dir freundlich in dein schaut, hat vielleicht Gründe, sich selbst nicht im Spiegel sehen zu wollen. Würde Gott nur mit sündlosen Leuten arbeiten, er hätte echt wenig Bodenpersonal. Also spricht Gott auch durch Dornbüsche. Auch wenn die Wahrheit aus dem Mund eines sehr stachligen Kritikers kommt, ist sie immer noch Wahrheit. Aber Vorsicht, wenn du ein Dornbusch bist, gewöhn dich nicht so sehr daran, mit allem, was du sagst, Gottes Stimme zu sein. Ist ja auch eine Versuchung. Nur weil was stachelig ist, ist es nicht wahr, immer. Es ist nicht allen Dornbüschen beschieden, dass Gott sie lebenslang zu Predigern macht. Dem Dornbusch, durch den Gott zu Mose sprach, passierte diese Gnade vermutlich nur einmal in seiner irdischen Existenz. Es steht nicht geschrieben, dass er danach seine Wurzeln einzog, sich vom Wind hin und her treiben ließ und Wanderprediger für andere Dornbüsche wurde. Zumindest in meiner Bibel steht es nicht. Manchmal passiert es vielleicht nur einmal in unserem Leben, dass Gottes Geist sich darin so stark manifestiert, dass auch andere die Flamme richtig lodern sehen. Aber dieses eine Mal kann enorme Auswirkungen haben. Durch die Begegnung mit dem brennenden Dornbusch ließ Mose sich neu berufen und wurde mit Gottes Hilfe zum Führer und Befreier seines Volks. Dabei führte er aber nicht den brennenden Dornbusch mit Rollwägelchen und Pflanzenkübel mit sich herum, sondern er musste selber sprechen. Der Dornbusch hatte seine Schuldigkeit getan. Ich meine, okay, dieser nette kleine Kaktus hier, der passt ganz gut in den Getränkehalter an meinem Auto. Der fährt gut mit, auch nach Perlach. Aber er spricht nicht für mich. Es gibt eine Zeit zu reden. Nutze sie. Vielleicht gibt Gott dir für einige Zeit in deinem Leben eine besondere Gnade, umso wichtiger, dass du sie nicht vergeudest. Vielleicht bist du in deinen Augen und in meinen Augen und in Augen deiner Gemeinde noch nicht mal die Idealbesetzung für den Job. Und? Heißt das, dass Gott dich nicht gebrauchen kann? Lass das ruhig mal seine Sorge sein. Du aber halte fest am Glauben, wie einst Sankt Martin Luther. Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun möchte. So Luther. Und Paulus ergänzt dazu, natürlich in völliger Unkenntnis eurer Gemeinde und ihrer geistlichen Verdienste: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete, das hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Heißt das jetzt, du darfst stolz darauf sein, ein Dornbusch zu sein, dass all deine Sticheleien jetzt gerechtfertigt sind und geheiligt? Nur weil Gott dich auch gebraucht? Ach Quatsch, komm von wegen. Niemand denke höher von sich als angemessen. Rühme dich der Gnade Gottes, wenn du dich rühmen willst. Sei dankbar und streck deine Wurzeln aus nach Gott. Freu dich nicht so sehr darüber, dass du Stacheln hast, aber freu dich darüber, dass Gott dich liebt, du erbärmlicher Dornbusch und du Wüstenunkraut. Dass er dich beruft und andere auch, dass deine Existenz einen Sinn hat. Gott will in dich Hoffnung pflanzen, dass er aus dir und anderen mehr machen kann, als du jetzt bist und als sie sind. Die Hoffnung, dass er dein Leben ist, nicht nur dein Überleben. Dass es auch auf dich regnen kann, nicht nur auf die Gerechten. Dass die Verheißung des Wassers in Psalm 1 keine Utopie ist, kein Reservat, keine Oase für Spitzenchristen, sondern dass sie dir gilt. Leben mit Gott ist mehr, als du jetzt erlebst und wahrnimmst. Leb dieses Leben. Und wenn du es erlebt hast, dass Gott dir begegnet, dann predige es. Notfalls auch mit Worten. Vielleicht interessiert es die anderen Dornbüsche ja. Und wenn nicht, dann gibt es ja noch den Kaktus im Büro oder den einen oder anderen Kollegen. Amen.